Unterhaus-Stories FM mit Mario Friedl über Amateurfußball. Ich bin Mario Friedl und nehme euch mit ins Herz des Innviertler Amateurfußballs. Von Legenden über Talente bis zur Live-Übertragung von Spitzenspielen. Hier gibt's Geschichten, Emotionen, Analysen und alles, was das Unterhaus spannend macht. Reinhold Klicker ist Funktionär durch und durch. Seit 25 Jahren ist er Obmann der Union St. Peter am Hart und hat alle Höhen und Tiefen durchgemacht. Auch beim Innviertel-Cup ist er sehr engagiert. Dieser findet heuer bereits zum 34. Mal statt. Darüber habe ich im Rahmen der Auslosung in der Therme Geinberg in einer Spezialausgabe mit Reini gesprochen. Bis zur Folge 115 findet ihr den Podcast unter radiofribourg.at in der Mediathek. Diese und alle weiteren neuen Folgen sind jetzt auch auf Spotify zu finden. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 17. Juli findet in Ort im Innkreis das zweite Legendenmatch statt. Zwei Innviertler Legendenmannschaften treffen dort aufeinander. Der Eintritt ist frei. Servus Reinhold, stell dir mal bitte kurz vor.
Ja, grüß dich Mario. Danke mal für die Möglichkeit, den Cup und auch meine Funktion ein bisschen zu präsentieren in eurem Podcast, der für den Unterhausfußball in Innviertel wirklich eine tolle Sache ist und ja, einfach den Fußball aufwertet. Zu meiner Person ganz kurz, ich bin eigentlich schon seit dem 14. Lebensjahr als Funktionär tätig, beruflich immer im Sportjournalismus zu Beginn meiner Karriere tätig gewesen, nachher als Redaktionsleiter bei der Braunauer Rundschau und ja, im Medienbereich eigentlich seit, Menschengedenken kann man gerade sagen, seit ich beruflich einfach unterwegs bin, tätig gewesen. Seit 20 Jahren jetzt selbstständig mit der Werbeagentur und, das ist jetzt relativ neu noch, seit 1. Jänner in Pension. Hat man aber die Agentur noch gehalten, mache noch spezielle Projekte, aber ein bisschen halt verringert. Meine Frau sagt immer, ja, damit wieder mehr Zeit für den Sport bleibt. Stimmt eigentlich zum Teil. Die Liebe gehört an Fußball, die Liebe gehört an Sport und deswegen lasst ihr das ganz gut kombinieren.
Also man sagt es da an, du bist noch fit und auch beruflich, trotz aller, trotz der Pension, noch voll motiviert eben auch im Job dann.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man motiviert ist und dass man fit ist. Wenn die Voraussetzungen, diese beiden Voraussetzungen nicht stimmen, dann kann man solche Funktionen eigentlich nicht ausfüllen. Und ich mag es gern, ich habe immer gesagt, gerade im Sportbereich, das hält einen jung. Ich bin jetzt 64 Jahre und solange es irgendwie geht, solange ich mich fit fühle und die Jugend um mich habe, mache ich es gern und mit Begeisterung.
Wir haben halt viel zu bereden, natürlich dein Lieblingskind, nenn ich es mal Innviertler Cup, aber wir schauen auch auf die jetzt nur persönlich und auf deine Funktionärstätigkeiten. Aber bevor die Frage kommt, ist die erste Frage in dem Bereich, hast du selber Fußball gespielt?
Ich habe schon gespielt, allerdings nur hobbymäßig, muss ich dazu sagen. Und zwar aus einem Grund, ich bin eigentlich schon mit 14 Jahren beim damaligen SK Altheim, den es ja heute natürlich auch noch gibt und der ja im Innviertler Cup einer der Großen ist, wenn ich mal so sagen darf. Da habe ich eigentlich meine Funktionärskarriere begonnen unter dem damaligen Präsidenten Dr. Erich Wiesner. Der hat mich an und für sich engagiert. Ich habe da alles gemacht, von Schriftführer über Platzwart, über Stadionsprecher und. Das war so der Beginn meiner Tätigkeit und da ist für aktiven Kick eigentlich nicht wirklich Zeit geblieben. So gesehen habe ich eigentlich nur hobbymäßig gespielt. Damals hat es sehr viel so Bierligen gegeben, Bierliga-Turniere und da war ich mit Begeisterung dabei. Aber die Begeisterung war größer als Können, das muss ich auch sagen.
Aber dein Engagement ist unglaublich. Also allein schon der Blick, wenn wir über das nächste Thema reden, das ist eben Obmann der Union St. Peter am Hart. Und das ist, bist du seit dem 4. Mai 2001, also du hast jetzt quasi wieder ein Jubiläum gehabt. Wie ist dazu dann zustande gekommen damals?
Ja, ab und zu oder oftmals im Fußball ist es so, dass die Kinder schuld sind, unter Anführungszeichen jetzt, ja, dass man was macht. Das ist zum Beispiel bei den Nachwuchstrainern so, dass sehr viele dann Trainer werden, weil der Sohn oder auch die Tochter vielleicht Fußball spielt in einer Nachwuchsmannschaft. Bei mir war es so, dass mein Sohn mich gewonnen hat, dass ich in St. Peter, wir haben dort Hausbau gehabt in dieser Zeit, die Obmannstelle übernommen habe. Der Verein ist nach der damaligen Fusion mit dem SV Braunau kurz vor der Auflösung gestanden. Braunau ist in Konkurs gegangen, St. Peter war ein Anhängsel und im Zuge dessen hätte sich der Verein aufgelöst und es hat aber nur ein paar Nachwuchsmannschaften gegeben und mein Sohn hat in einer Nachwuchsmannschaft gespielt und hat mich überredet, wenn ich das, oder überzeugt, nehmen wir es positiver, dass ich diese Funktion übernehme. Und ja, der Ehrgeiz ist dann gewachsen und haben wir, glaube ich, in diese 25 Jahre sind es mittlerweile ja einiges bewegt.
25 Jahre, hat es da irgendwann eine Zeit gegeben, wo du auf Infiltrisch gesagt mal einen Hut drauf haben willst?
Ich habe keinen Hut, weil der mir nicht passt, aber ich kenne die Metapher natürlich jetzt. Natürlich gibt es Phasen, wo es einmal regnet und nicht die Sonne scheint, aber man baut sich eigentlich immer wieder auf an dem, wo man zum Beispiel auch die Kids zuschaut. Wir haben jetzt 150 Kinder im Verein, das ist für eine Gemeinde mit 2600 Einwohnern eigentlich schon eine stolze Sache. 8 eigenständige Nachwuchsmannschaften und wenn man die sieht, dann weiß man, man tut eigentlich das Richtige, man arbeitet für die, für deren Zukunft, damit sie nicht nur vom Handy und vom Computer sitzen und vom Fernseher, sondern sie bewegen. Unser Motto ist, wir bewegen Menschen und das gelingt uns und wir haben das sehr viel investiert die letzten Jahre in die Nachwuchsarbeit. Das freut mich auch, dass die Kids das auch danken, von den Bambinis angefangen bis zur U16. Und dann natürlich auch in die Erwachsenenmannschaften.
Was waren so die sportlichen Highlights aus deiner Sicht? 25 Jahre, da kommen wir wahrscheinlich jetzt noch mal extra Stunde über das reden, aber wenn du so die zwei, drei coolsten Saisons, sage ich jetzt mal, aussuchen, was wohl ihr das?
Ja, wir haben es zweimal geschafft in der Zeit, dass wir Meister geworden sind mit der Kampfmannschaft unter dem damaligen Trainer Heinz Binder und unter Felix Brunninger, den ja viele kennen auch. Wir sind mit der Reserve Meister geworden, wir sind mit einem Damenteam, das wir auch über 10 Jahre gehabt haben und betrieben haben, auch Meister geworden in der Regionsliga, glaube ich, hat es geheißen, damals Innviertel oder Hoppeliger Innviertel. Also ein paar Meistertitel haben sich schon in dieser Zeit dazugesellt, es sind aber auch Abstiege dazugekommen wieder. Und momentan kämpfen wir halt wieder mit einem Neuaufbau mit der Mannschaft. Und ja, so wie es halt im Leben auch ist, Regen und Sonnenschein hängen halt oft auch sehr eng beisammen. Aber in Summe überwiegt das Positive. Zum Beispiel auch noch, um das nicht zu vergessen, wir haben die Unter-19-Nationalmannschaft bei uns da gehabt zur Eröffnung des Stadions damals, zu einem Eröffnungsspiel. Also das war natürlich wirklich ein Highlight. Freut uns heute noch, wenn wir das sehen. Ist zustande gekommen aufgrund vieler Superclub-Aktionen. 300 haben wir da gemacht und da sind wir österreichweit Zweiter geworden. Deswegen haben wir dieses Spiel bestreiten dürfen.
Du sagst, dass positive Sachen hebst du außer und das bleibt, glaube ich, als Amateurfußballer ein Hänger. Ich glaube nämlich, wenn du aufsteigst, wie ich es erlebt habe, super Sache, super Jahr, super, erinnert sich gern jeder zurück. Und der Abstieg ist halt dann einmal so und auch kein Beinbruch gewesen wahrscheinlich damals in St. Peter, oder?
Mein Gott, jetzt sage ich mal so, in die Klassen, zweite Klasse, erste Klasse, gibt es so viele Vereine, die sich da hin und her bewegen sozusagen. Man hat einmal eine Mannschaft benannt, die gemeinsam aufgewachsen ist. Das war damals so, wie wir wieder angefangen haben mit dem Erwachsenenfußball, mit der Kampfmannschaft. Und die haben sich mehr oder minder durchgekämpft bis zum Meistertitel. Dann waren halt Umbrüche drinnen, altersbedingte Umbrüche, Vereinswechsel, auch andere Dinge wie Studium, die weggegangen sind etc. Und dann ist halt wieder mal ein kleines Wellental gekommen und ein paar Jahre drauf haben wir es aber wieder geschafft, wieder Meister zu werden. Und ja, die letzten Jahre sind wir eher so im Mittelfeld angesiedelt, heuer leider eher am unteren Ende. Aber wie gesagt, ich habe aber die These vertreten, man muss alles langfristig sehen und nicht auf kurzfristige Erfolge schielen, weil wenn ich das da wollte, dann würde man einfach ein Geld in die Hand nehmen, so wie es viele Vereine dann, sie ein, zwei Ausnahmekicker holen oder ein paar mehr und wissen, dass dann einmal kurzfristig vielleicht klappt, aber mir ist wichtiger, dass wir langfristig einen Bestand haben und Bestand sichern vom Verein und da sind wir jetzt gerade am Weg mit diesem Umbruch und ich bin da sehr positiver Dinge.
Also in deiner Zeit dort habt ihr nie großartig mit Legionäre, nenne ich es jetzt einmal, gearbeitet?
Legionäre in dem Sinne nicht. Bei uns ist es halt so, wir sind direkt an der Grenze zu Bayern. Es sind ein paar Kicker in dieser Zeit schon da gewesen, die aus dem Raum Simbach, Umgebung Simbach gekommen sind. Aber das ist so, wie wenn sie eigentlich aus dem Nachbardorf kommen, weil das sind ein paar Kilometer im Prinzip. Und die haben Bekanntschaften oder Freundschaften gehabt halt und haben sich auch voll integriert. Also das ist jetzt nicht der klassische Legionär, der irgendwo aus Ungarn, der Tschechei oder sonst wo herfährt am Spieltag sein Spiel macht. Und und dann wieder heimfährt und eigentlich keinen Bezug zum Verein hat, das war nie die, das, was wir wollten, sondern das waren Leute aus der Umgebung, die einfach gut dazu passen und im Viertel und Bayern passen ja ganz gut zusammen.
Und abseits vom Sportlichen, also gibt es irgendwen, der was so lange dabei ist im Verein wie du oder annähernd oder der, was die vielleicht geprägt hat auch oder beziehungsweise der, was die jahrelang unterstützt hat?
Es gibt natürlich einige Ältere, die aber nicht mehr wirkliche Funktionen haben. Mein Nachwuchsleiter ist noch länger dabei wie ich, der ist aber jünger wie ich, muss ich dazu sagen. Ja. Es war wirklich damals so, dass man nach diesem Cut mit SV Braunau, also diesen Konkurs der SV Braunau und dem fast Tod oder Ende auch vom Verein Union St. Peter, einen Cut gemacht haben und eigentlich ein völlig neues Funktionärsteam aufgestellt haben. Und wir haben sozusagen diese Oldies oder diese älteren Funktionäre nicht mehr im Vorstand, so wie es bei anderen Vereinen sind. Das mag positiv oder negativ sein. Wir haben einen relativ jungen Vorstand und ja, es ist so. Es hat sich damals so ergeben, dass wir einfach diesen Cut machen haben müssen, weil ein Neubeginn angestanden ist.
Aktuell ist die Situation, hast du auch schon gesagt, nicht so rosig. Also ich habe mir die Tabelle mal angeschaut. Zweite Klasse Südwest, 5 Punkte und Tabellenletzter. Wie ist da die Stimmung im Verein, beziehungsweise warum ist die gerade so schlecht, die Mannschaft, wenn man es so nennen darf?
Also es gibt, man muss zwei Dinge sehen. Die Stimmung ist eigentlich sehr gut. Wir haben bei den beiden Mannschaften, jetzt wenn man hernimmt, Kampfmannschaft und Reserve, eigentlich immer einen Trainingsbesuch zwischen 25 und 30 Leute. Die Stimmung, wie gesagt, wir haben einen neuen Trainer bekommen im Winter, der stammt auch aus Bayern, aus den angrenzenden Bayern und hält die Mannschaft wirklich top bei Laune. Und wir haben eines gewusst, wir machen jetzt einen Umbruch im Winter. Ja? Und dieser Umbruch bedeutet, wir bauen jetzt eigentlich alles das ein, was wir uns die letzten Jahre aufgebaut haben. Nämlich im Prinzip aus dem U16-Bereich die jungen Spieler. Wir haben im letzten Meisterschaftsspiel, das wir sehr hoch verloren haben gegen einen der Aufstiegskandidaten, gegen Ostermitting, 6 Junge drinnen gehabt, ja, in der Mannschaft und im Kader. Und das ist der Weg für die Zukunft, den wollen wir gehen. Wir wollen jetzt einfach diese Ernte einfahren, die wir, ja, wo wir die letzten Jahre gesät haben. Ich glaube, eine Gemeinde mit 2600 Einwohnern, die 8 eigenständige Nachwuchsmannschaften hat und 150 Kinder und Jugendliche, da muss ja am Ende was rausschauen. Wir machen es ja nicht nur aus Gaudi sozusagen, sondern am Ende des Tages wollen wir ja natürlich die Jungen, die Youngster dann in die Kampfmannschaft und Reserve reinbringen. Und dort zahlen wir jetzt viel Lehrgeld. Das ist keine Frage. Ja. Also das ist jetzt die Phase, wo wir das Lehrgeld zahlen. Wir haben uns aber auch entschieden, das möchte ich auch sagen, dass wir für Sommer 2 arrivierte Spieler, keine Legionäre, sondern arrivierte Spieler ja, verpflichten, weil wir es merken, dass halt nur mit Jungen auch nicht geht, dass man einfach ein, zwei Gestandene unter Anführungszeichen auch noch dazu braucht, ja, die die jungen Leute führen. Und ja, das ist uns gelungen und man wird sicher dann im Laufe des Herbstes, im Laufe der nächsten Meisterschaft ein anderes Gesicht sehen und wir werden auch, wir zahlen jetzt das Lehrgeld, aber wir lernen auch sehr viel und das ist auch wichtig. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn ein paar Punkte mehr am Konto wären, aber letztendlich ist entscheidend, dass wir eine klare Philosophie haben, dass wir einen klaren Weg wissen, wo wir hinwollen und dass wir im Verein gemeinsam entschieden haben, dass wir einfach diesen Weg gehen wollen. Ja. Und wenn ich schaue, wie rundherum die Vereine zum Teil Riesenprobleme haben, um überhaupt einen Kader zusammenzustellen, allein in unserer Liga wird sich auch wieder ein Verein jetzt ja, verändern, indem man mit einem anderen Verein zusammengeht, etc. Also man merkt halt schon, dass ja, Erosion irgendwo da ist. Einerseits im Spielerbereich, andererseits aber auch im Funktionärsbereich. Das wird nämlich nur mindestens ebenso großes Thema für die Zukunft.
Du sprichst es an, wenn wir im Braunauer Bezirk bleiben, wenn man Panterle anschaut, die was Riesenprobleme haben. Zweite Mannschaft, glaube ich, ist sowieso kein Thema nicht mehr dort aktuell. Und die erste Mannschaft, glaube ich, hat 6 Punkte jetzt in der ersten Klasse. Also, wenn wir noch gleich das Thema mitnehmen, für Zukunft eben, es wird wahrscheinlich ein Verein, der was einmal nicht mehr gibt und zusammengeben ist mit anderen Vereinen, wird es einzeln wahrscheinlich nicht mehr geben. So realistisch muss man bleiben, sein, oder?
Es ist zu erwarten, sagen wir mal so, weil wir haben natürlich viele kleine Orte mit vielleicht 1000 Einwohnern, die derzeit nur Kampfmannschaft stellen können, weil sie sich halt von irgendwoher die Leute ausleihen oder holen. Ja. Wie lange das gut geht und wie weit das Sinn macht, sei dahingestellt. Also letztendlich wird es eine Art Konzentration der Kräfte geben. Das passiert heuer zum Beispiel schon mit Ostermitting und Dasdorf. Dasdorf ist dieser Verein zum Beispiel, den ich vorher erwähnt habe, der zu Ostermitting eingegliedert wird. St. Pantaleon weiß man nicht, da hört man das eventuell mit einem Salzburger Verein zusammengängen, aber das sind nur Gerüchte jetzt einmal. Ja. Und ich bin überzeugt, dass die nächsten Jahre da noch einiges zu berichten gibt.
Diese Folge wird unterstützt von Teamsport Andi in Schärding, Teil in Style in Reichersberg, Besserlaufen.at in Pfaffstedt, Order for You und von der Malerei und Werbetechnik Huber in Antisnohofen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify bewerten und abonnieren würdet. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram unter Unterhauslegenden folgen würdet. Vielen Dank dafür! Viele Vereine sagen ja das, wir fangen jetzt mit den Jungen an und irgendwann hauen sie einen Hut drauf, weil sie halt zu ungeduldig sind. Und ihr seid einfach wirklich langfristig und geht es in die Zukunft.
Das hilft mir jetzt nicht auf unsere Federn, aber was wir schon gemacht haben, wir dann seit ungefähr 5-6 Jahren ganz gezielt die Nachwuchsarbeit betreiben, haben eigentlich da alle Kräfte gebündelt, auch mit dem Ziel, dass wir dann einmal die Ernte einfahren. Und das hoffen wir jetzt doch, die nächsten Jahre dann einzufahren. Und wie gesagt, momentan sind wir halt beim Bezahlen des Lehrgeldes, das wahrscheinlich unausweichlich ist, ja. Aber wir sind guter Dinge, weil die Menge an Spielern ist da. Die Qualität müssen wir jetzt noch entwickeln. Das ist das Entscheidende. Ja.
Okay. Wie hat sich da mit Jugendtrainer aufgestellt? Ist es da auch so, wie du sagst, klassisch, wo halt die Eltern von den Kids da sind? Oder habt ihr da Kampfspieler, die sich da engagieren?
Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir in fast jeder Mannschaft einen ehemaligen Spieler, Kampfmannschaftsspieler etc. haben, auch mit großteils Ausbildungen und dann halt, wie es halt so üblich ist, dazu meistens einen Betreuer, einen zweiten Trainer oder Betreuer aus dem Elternbereich. Aber fast in jeder Mannschaft ist eigentlich ehemaliger Spieler, der, ja, außer vielleicht im Bambini-Bereich, das war noch nicht notwendig, da geht es eher um die Freude an der Bewegung und am Ball. Aber sonst an und für sich können wir da schon auf relativ gute Leute zurückblicken, die uns in dem Bereich unterstützen. Es ist natürlich bei 8 Mannschaften immer ein Kampf, die entscheidenden Trainer, weil du brauchst da fast überall 3, nicht nur 2, sondern 3, zu gewinnen. Und ja, bis jetzt ist uns immer gelungen, aber es ist jetzt ja eine Herausforderung, keine Frage.
Glaubst du, dass die Jugendtrainer zwingend Aufmerksamkeit kriegen? Wenn du sagst, der Kampfmannschaft ist natürlich das Flaggschiff, sage ich jetzt einmal, von einem Verein, oder da werden halt Trainer hingestellt, da gibt es doch das ein oder andere, den ein oder anderen Euro, sage ich jetzt einmal, und im Jugendbereich haben sie oft ehrenamtlich. Glaubst du, dass du die zu wenig Aufmerksamkeit kriegen?
Wenn ich ehrlich bin, insgesamt, das betrifft nicht nur unseren Verein, insgesamt glaube ich schon, weil da die Basisarbeit geleistet wird und das Verhältnis eigentlich, wie der Nachwuchsfußball sozusagen, ich nenne es jetzt unter Anführungszeichen, abgespeist wird vielleicht, ja, gegenüber erwachsenen Mannschaften, was da investiert wird, zum Teil ist ja einfach nicht optimal oder nicht real im Prinzip. Ja. In Erwachsenenfußball rinnt relativ viel Geld rein, das wissen wir. Und im Nachwuchsfußball sind halt hauptsächlich die Idealisten und Ehrenamtlichen tätig, Gott sei Dank, sage ich. Das gilt aber genauso für die Funktionäre. Und ich habe das vorher schon angesprochen, unser noch größeres Thema. Ich bin auch Bezirksobmann der Union und habe knapp 80 Vereine, die ich betreue, wird in den nächsten Jahren das Thema Funktionäre. Wir haben viele Konsumenten auf der einen Seite, die Sport betreiben wollen, die Freizeit genießen wollen, aber natürlich immer weniger, weil die echten oder wirklichen Funktionäre schon in ein gewisses Alter kommen und verantwortungsvolle Positionen halt alle schwieriger zum Besetzen sind in den Vereinen. Ja. Mithelfen tut schnell mal wer, aber Obmannstelle, eine Kassierstelle, also dort, wo Verantwortung über längere Zeit notwendig ist, das wird schon schwieriger.
Wie glaubst du, dass man das Problem beheben kann, sage ich jetzt mal?
Beheben wird schwierig sein. Man muss versuchen, glaube ich, schon die jungen Leute einfach verstärkt und schon relativ bald ein bisschen einzuführen in die Materie, einer auch Verantwortung übergeben. Nichtsdestotrotz, und es gibt schon bei einigen Vereinen, glaube ich, wird es einfach immer mehr in Richtung Aufgabenteilungen gehen. Also diese allein, nennen Sie mal so, Präsidenten, die ja, allmächtig da, um das jetzt mal so auszudrücken, regieren, die werden in Zukunft nicht mehr, ja, werden nicht mehr das Thema sein in die Vereine, sondern es werden sich eher so Teams um gewisse Aufgaben kümmern. Und das ist ja durchaus okay. Aber am Ende des Tages muss trotzdem vom Vereinsgesetz her und auch von den Vereinsstatuten her jemand die Verantwortung haben. Ja? Und der muss halt auch am Papier dann zumindest stehen und muss auch im Fall des Falles einfach auch dafür gerade stehen, ja? Dass im Verein alles funktioniert. Auch wenn man die Aufgaben aufteilt, auch wenn man Teams hat.
Genau. Also in jedem Verein, wo man sich umhört, ist im Grunde dasselbe Thema und sehr spannend, aber ich hoffe, dass man das Ganze irgendwie hinkriegt, weil ich glaube, nichts wichtiger ist als ein Verein, egal dann was. Ne?
Es gibt aber auch durchaus ermutigende Zeichen. Also ich kenne auch einige Vereine in unserer Gruppe zum Beispiel, ja, wo junge Leute jetzt in Ranshofen beispielsweise, ist vor 14 Tagen ein ganz junger Obmann gewählt worden. Ja. Ein Verein von uns in der Nachbarschaft, der hat auch ein junges Team. Also es gibt schon positive Beispiele, das darf man nicht vergessen, wo junge Leute so um die ja, 25, 30, 35 Jahre Funktionen übernommen haben. Also Hut ab davor und gefällt mir wirklich.
Abseits der Arbeit ist ja eigentlich im Grunde was Tolles, wenn man was schaffen kann, was bewegt. Also ist eine, eigentlich eine ganz positive Sache.
Es kommt ja auch was zurück. Genau. Ja, man muss sich halt das auch außerholen. Man darf nicht nur, wenn man mal geschimpft wird, wenn vielleicht irgendwas nicht funktioniert, wenn man kritisiert wird, weil es nicht so läuft sportlich, deswegen, sondern man muss einfach auch ein bisschen den Blick nach vorne haben und ein bisschen längerfristig denken und auch ja, sich an dem erfreuen. Es gibt schon Lob, oft wird es vielleicht nicht so ausgedrückt wie Kritik, aber am Ende des Tages, glaube ich, überwiegt schon das Positive.
Reini, wir haben halt da in der Therme Geimberg, weil halt die Auslosung stattfindet für den Innviertler Cup. Und wir begeben jetzt uns jetzt auf den Weg zum Innviertler Cup. Da haben wir wieder bei dir. Seit wann bist du beim Innviertler Cup engagiert?
Ja, es kommt ein bisschen aus meiner beruflichen Situation raus. Ich war ja am Beginn meiner beruflichen Karriere Sportjournalist im Innviertel, in dem Fall bei der Braunauer Rundschau, Braunauer Warte früher. Und nachdem die Innviertler Regionalzeitungen, also auch die Rieder Volkszeitung, Scherdinger Volkszeitung, ja die Mitbegründer waren des Innviertler Cups, also die medialen Mitbegründer, bin ich eigentlich so reingerutscht da und habe mich ja vor mittlerweile einigen Jahrzehnten engagiert, habe Organisationsleiter gemacht, habe dann bei den Finale Stadionsprecher gemacht. Und als mein Vorgänger dann, der Karl Wagner, leider verstorben ist, habe ich im Jahr, und da muss ich jetzt selber nachschauen, 2004 glaube ich war es, ja genau, also gut die 20 Jahre, dann die Funktion als Vorsitzender vom Cup-Komitee übernommen. Wir sind ein zehnköpfiges Komitee, das ehrenamtlich das macht, also nicht als Verein organisiert, sondern alle zwei Jahre diesen Cup halt organisiert, lauter Innviertler Fußballbegeisterte, die man auch großteils kennt, würde man sagen, auf den Plätzen im Innviertel. Und ja, diesen Komitee darf ich seit 2004 eben vorstehen und macht viel Spaß alle zwei Jahre. Der Cup hat Tradition im Innviertel und die wollen wir natürlich auch weiterführen in Richtung 70 Jahre, was dann 2009 und 20 gefeiert wird.
1959 eben der erste Innviertler Cup, der SK Altheim hat den ersten Titel geholt, da haben noch einige gefolgt dann beim SKA. Was macht für dich den Innviertler Cup aus?
Im Endeffekt kann man es auch mit einem Satz sagen, es ist einfach, es sind die Duelle groß gegen klein, also der David gegen den Goliath, man hat die Chance als, sage ich mal, Zweitklassverein gegen einen Landesligisten zum Spielen, man hat die Chance, dass viele Zuschauer kommen, dass man auch ein Geschäft macht, dass man vielleicht eine Sensation schafft, das hat es ja immer wieder gegeben im Cup und darum hat es auch aufgeheißen, der Cup der Kleinen. Und ja, das macht einfach den Reiz aus, aber das ist eh in vielen Cup-Bewerben so. Aber die Chance einfach, statt ein Aufbauspiel, statt ein Testspiel in der Sommerzeit, einen attraktiven Gegner zugelost zu bekommen, und das ist immer wieder der Fall, wird es auch heute wieder geben bei der Auslosung, macht einfach den besonderen Reiz aus. Und die Tradition auch, muss ich dazu sagen.
Ja. Und dass er alle zwei Jahre stattfindet, ist natürlich ein wenig Verschnaufpause auch für euch, dass ihr jetzt ja das macht, oder wie viel Arbeit steckt dahinter? Wie viel hat das Komitee dann Arbeit, wenn so ein Cup ansteht?
Ja, es hat sich natürlich jetzt schon ein bisschen eingespült, die ganze Geschichte im Laufe der Jahrzehnte, auch mit unseren Partnern. Es gibt so immer wieder neue. Heuer haben wir zum Beispiel neu dabei die Soccer Golf Innviertel als Partner.
Hartenberg.
In Hartenberg, genau, ist die Anlage. Aber im Prinzip als Traditionsbewerb, die größeren Veränderungen haben wir an und für sich schon die letzten Jahre hinter uns gebracht. Eine wichtige war zum Beispiel, dass wir den Cup komprimiert haben auf, das war der Wunsch der Vereine, der ganz eindringliche, auf ein paar Wochen. Also wir spielen jetzt das innerhalb von 3 Wochen und haben das Teilnehmerfeld damit aber auf 32 Mannschaften limitieren müssen, weil anders ging es nicht. Mhm. Das heißt, früher, also in die Anfänge, muss man ganz offen sagen, waren ja Bewerbe zum Teil, aber da hat der Fußball auch noch doch einen höheren Stellenwert gehabt, mit zum Teil 60 Teilnehmern. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, 40 bringen wir heute auch noch zusammen. Es ist aber auf 32 limitiert, damit wir eben in dieser Zeit den Cup spielen können.
Und ein schönes Raster hast du im Endeffekt dann mit Klanten. Genau. Ein Spiel aus. Und so ist das, macht so genau, wie du sagst. Ne?
Ein Spiel aus. Wir haben auch mal vor Jahren einen anderen Modus gehabt, mit diesen Vorrundenturniere zum Beispiel. Ja. Ja, war mal ein Versuch, hat sich dann nicht so bewährt. Also die Vereine waren jetzt nicht total begeistert. Dann sind wir halt wieder auf den alten Modus zurückgekommen und haben auch eingeführt, wieder, dass es zwei Gruppen gibt, also regionale Gruppen. Das heißt, man hat nur mehr Derby-Charakter oder Möglichkeiten einfach in der Umgebung durch diese zwei Gruppen in der ersten Hauptrunde auf jeden Fall.
Okay. Und sportlich. So viel bist du dabei gewesen, so oft dabei gewesen. Was waren deine persönlichen sportlichen Highlights beim Innviertelcup? Die letzten 40 Jahre, was du dabei bist.
Boah. Das herauszuheben, ja, da braucht man fast die KI und das Gedächtnis dazu. ja, wie gesagt, es waren halt immer wieder, komme ich wieder auf die vorgehende Frage zurück, diese Duelle, wo halt dann eine kleine Mannschaft, eine sogenannte kleine Mannschaft, gegen einen Arrivierten gewonnen hat. Ja. Ob das Landesligisten, OL-Ligisten früher waren, etc. Ja. Das hat halt diesen Reiz oder macht nach wie vor diesen Reiz aus. Ich würde es da nicht irgendeine einzelne Partie herausheben, weil in 67 Jahren, Entschuldigung, ja, Cup hat es natürlich hunderte, tausende Spiele gegeben und da waren sicher sehr viele dabei, wo man dieses Prädikat Sensation oder Überraschung anwenden könnte. Aber ich habe die nicht alle im Kopf, das muss ich auch sagen, aber es gibt in jedem Cup immer diese Überraschung.
Also weißt du zufällig noch, was war die größte Zuschaueranzahl bei einem Match? Wahrscheinlich bei einem Finale?
Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber wir haben ein Finale gehabt mit um die 2000 Zuschauer. Das war halt eher in den Anfangszeiten, im ersten Drittel vom Cup, ja, wo überhaupt der Fußball natürlich nur einen anderen Stellenwert gehabt hat, wo es auch noch mehr Vereine gegeben hat im Endeffekt. Ja, weniger Spielgemeinschaften, nur mehr Vereine.
Weniger andere Hobbys.
Weniger andere Hobbys, nur kein Handy und was immer. aber da haben wir Finale gehabt mit 1500, 2000 Zuschauern an Diesenhofen, Andorf und. Altheim waren so Cup-Endspielorte, wo wir diese Zuschauerzahlen mehrmals erreicht haben.
Mhm. Wobei man die letzten Jahre oder letzten Finalspiele anschaut, waren es auch super Sachen, also in Lamprecht ins letzte oder dann war es mein Dorf, glaube ich, davor.
Es hat sich jetzt ein bisschen einbändelt, es hängt immer davon ab, wer steht im Finale auch und wo ist regional angesiedelt, die ganze Geschichte. Aber im Schnitt kann man jetzt sagen, sind wir so bei 700, 800 Zuschauer beim Finale bis zu 1000. Das ist in etwa die Messlatte.
Also die Anschlussfrage war dann gewesen, die Cup-Sensationen, du willst gar nicht so ausprägen, also die größte der Geschichte des Innviertel Cups. So direkt hast du es gar nicht.
Die habe ich jetzt eigentlich wirklich nicht, so ehrlich muss ich sein, bei der Hand. In 67 Jahren hat es so viele Sensationen gegeben, dass immer wieder halt die höherklassigen Vereine rausgeflogen sind. Es ist Sommerzeit, es ist Transferzeit, es ist Urlaubszeit. Das passiert. Und ja, das sind eigentlich die Geschichten, die der Cup geschrieben hat. Aber ich will mich jetzt da nicht auf irgendeine Mannschaft festlegen oder auf zwei. Denn es sind schon alle geflogen einmal von den Großen im Laufe der vielen Jahrzehnte.
Aktuell eben sitzen wir jetzt da bei der Auslosung und wir haben 32 Teams, wie du gesagt hast, im Raster drinnen. Wie schnell war er heuer unter Anführungszeichen ausverkauft?
Ja, da waren wir rekordverdächtig. Wir haben heuer nur 2 Tage gebraucht. Innerhalb von 2 Tagen waren die 32 Mannschaften gemeldet. Es hätte sogar noch ein paar Interessenten gegeben, aber das ist war wirklich rekordverdächtig, sonst hat es immer so 14 Tage gedauert, bis wir das Teilnehmerfeld beisammen gehabt haben, aber heuer war es innerhalb von 2 Tagen voll. Freut mich auch sehr, muss ich sagen, weil hat ja, zeigt doch von der Tradition und von der Anerkennung auch für diesen Bewerb. Was ein bisschen auffällt heuer noch, der Bezirk Braunau war immer eher schwach vertreten, ist heuer einer von den stärksten Regionen von den Teilnehmern her, von Teilnehmerfeld. An was liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben auch nicht dort mehr Werbung gemacht wie sonst. Aber es fällt halt auf, weil Braunau immer ein bisschen, auch aufgrund der Entfernung vielleicht, ja. Und der Cup ist halt doch in der Region Ried gegründet worden, aus dem Ursprung raus. Und deswegen war Ried-Scherding eigentlich immer so die stärksten Regionen von den Teilnehmern her. Aber heuer hat Braunau da ziemlich nachgelegt.
Du sagst, auf 3 Wochen ist jetzt angesetzt der Cup. Der Wunsch der Vereine hat sich so entwickelt. Wann? Ist das tatsächlich und wann findet das Finale statt?
Das Finale ist leicht zu merken, Samstag, 1. August. Wo ist das große Geheimnis? Wissen wir erst eine Woche vorher, wann die letzten 4 Mannschaften feststehen. Unter dem wird es dann ausgemacht. Da gibt es eine Kriterienliste für das Finale. Aber wie gesagt, Termin steht, Samstag, 1. August und der Beginn für den Cup wird sein so um den 10. August. Die Vereine haben da einen Spielraum von einige Tage, wo sie das erste Rundenspiel austragen können. Das wird auch heute schon fixiert bei der Auslosung, aber in diesem Zeitrahmen passiert das.
Du hast es angesprochen, das Finalturnier quasi wird dann vergeben. Da spielen dann Spielplatz 3 und Finale. Hat es da schon mal diverse Unstimmigkeiten zwischen die Vereine gegeben, weil sie vielleicht unfair behandelt gefühlt haben?
Unstimmigkeiten würde ich nicht sagen, aber es hat früher, war der Modus ein bisschen anders, da haben sie die 4 Vereine unter sich das ausmachen können, okay, wo der Endspielort ist. Und da sind halt, das gehört vielleicht in dem Bereich Anekdoten ein bisschen, ja, da sind halt vielleicht gewisse Zuckerl vergeben worden an den anderen Verein, wenn man es dorthin vergibt, das ist ja ein Geschäft auch. Also so wie früher zum Teil weit über 1.000 Zuschauer waren oder 1.500, 2.000. Ja.
Entschuldige, die Einnahmen, die bleiben dann bei dem einen Verein? Das heißt, da gibt es jetzt keine...
Nein, die Einnahmen vom Buffet, von der Bewirtung. Ja. Mhm. Aber die Einnahmen selbst aus Zuschauern werden aufgeteilt auf alle Vereine, ja, nach dem Schlüssel. Ja, und wie gesagt, früher war es jetzt so, dass die 4 Vereine, die 4 Finalisten, das untereinander ausgemacht haben und da sind halt schon ab und zu mal gewisse Dinge versprochen worden. Ich denke einmal, dass dann gehalten worden sind und damit halt ein Verein dann das Finale kriegt. Das haben wir dann vor etlicher Zeit in dieser Form abgeändert. Es gibt eine Kriterienliste, die hat es früher auch schon gegeben. Da gehört einmal die regionale Lage sozusagen vom Endspielort dazu. Wenn jetzt 4 Vereine beispielsweise aus dem Bezirk Scherding im Finale sein würden, macht es keinen Sinn, das in Bezirk Braunau, im Süden vom Bezirk Braunau zum Spielen. Mhm. Ja? Vom Zuschaueraufkommen her. Ja? Es gibt einen Neulingsbonus, also ein Verein, der noch nie ein Finale gehabt hat zum Beispiel und passen würde von den ganzen Gegebenheiten, hat da einen Bonus dafür, dass er das Finale bekommt. Es müssen gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen geben, sei eine Tribüne, eingezäunter Platz und. Also, und natürlich, der Verein muss es auch bewerkstelligen können, ja, weil es sind ja doch ungefähr ein Zuschaueraufkommen von 1.000. Und in der Sommerzeit ist es auch oft nicht so einfach, dass man das bewerkstelligt.
Es wird sich heuer sicher einer gefreien über das Finale eben des Innviertler Cups. Reini, was erwartest du von diesjährigen Cup?
Naja, spannende Spiele natürlich. Ja. Wieder einmal, wir freuen uns immer, wenn es irgendein kleiner Verein schafft, dass er, wenn man Haxel stellt, um das Innviertlerisch zu sagen. Ja. Faire Spiele, es soll sich natürlich niemand wehtun. Es ist letztendlich, hat das Ganze Freundschaftscharakter. Es hat zwar viel Tradition, aber es ist ein Freundschaftsturnier im Prinzip, das es seit 67 Jahren gibt. Und ja, der Bessere möge gewinnen. Das ist so ein weiser Satz, aber das ist oft im Cup nicht so. Oft ist halt, spielt das Glück auch ein wenig eine Rolle. Hat man gerade zu dem Zeitpunkt vielleicht die Spieler verfügbar in der Urlaubszeit oder nicht? Ja. Und deswegen passieren halt auch Sensationen. Ja.
Und deswegen, auch deswegen ist es wahrscheinlich auch schwer, einen Favoriten zu nennen. Weil wenn da 6 Leute von Urlaub haben, natürlich. Bei einem Bezirksligisten, vielleicht der Zweitligist auch. Ne?
Es gibt natürlich immer üblich Verdächtige, würde ich mal sagen. Da gehören die Landesligisten dazu, auch vielleicht Bezirksligisten, die vorne dabei sind, ohne jetzt Namen zu nennen. Es gibt schon ein paar Verdächtige, die da mitmischen werden. Aber das haben wir immer erlebt die letzten Jahre. Es sind von denen ja immer welche schon in der ersten, zweiten Runde rausgeflogen. Und da einen Favoriten zu nennen, wäre, glaube ich, unseriös. Aber ich denke, die Landesligisten, die da mit tun und die Bezirksligisten, die nehmen das schon ernst. Aber auch die Unterhausclubs, weil die wissen, wir haben eine Chance.
Genau. Und wenn man so Peterskirchen zum Beispiel hernimmt, das ist immer mein Beispiel, die reden halt nur davon. Also für so einen Zweitligisten, wie es damals war, natürlich eine Top-Sache, ne?
Ja, wenn ich jetzt die ewige Bestenliste anschauen würde, gibt es einige solche Vereine, die als kleine, als Erstklässler, Zweitklässler in einem Finale oder in einem kleinen Finale gestanden sind. Und die reden vielleicht heute nicht mehr davon, aber da hängt halt im Vereinsheim noch Erinnerung oder steht der Pokal von damals. Und ja, um diesen Riesenpokal von den Oberösterreichischen Nachrichten geht es ja heuer und natürlich um andere Preise auch. Und wir sind guter Dinge, das wieder gut über die Bühne zu bringen.
Genau, dann sage ich danke, Reini, für die Zeit. Jetzt noch viel Spaß bei der Auslosung und wir werden Sie dann alle sehen, die Hörer und natürlich bei den spannenden Spielen des Inviertel-Cups.
Ja, ich kann alle aufrufen, schaut vorbei, genießt einfach einen schönen Fußballtag im jeweiligen Stadion. Wie gesagt, wer gegeneinander spielt, wissen wir in ein paar Stunden und möchte mich auch bedanken und alles Gute wünschen auch mit deinem super interessanten Podcast.
Unterhaus Stories FM mit Mario Friedl über Amateurfußball. Ich bin Mario Friedl und nehme euch mit ins Herz des Inviertler Amateurfußballs. Von Legenden über Talente bis zur Live-Übertragung von Spitzenspielen. Hier gibt's Geschichten, Emotionen, Analysen und alles, was das Unterhaus spannend macht.